Und dann habe ich gesagt, naja, beim Blaufränkisch müsste das gehen. Weil der hat Würze, der hat Säure, der bringt Frische mit.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Morgen. Es hat uns ins Mittelburgenland verschlagen. Es ist früh am Morgen, wir schauen in die Weite und sind in Horizon. Liebe Conny, wen haben wir heute vom Mikrofon?
Hallo, grüß euch von mir. Wir sind heute zu Gast bei der Eva Maria Ibi vom Rotweingut Ibi, die nicht nur im Weingut neue Akzente setzt, sondern auch als erste Obfrau des Weinbauvereins Horizon Verantwortung für die Region übernimmt. Neuer frischer Wind, was ich mitverfolgt habe auf der Instagram-Seite Ibi Pop. Pink and White. Mhm. Ich war mal zu Gast und da haben wir sehr viel über Kronen gesprochen. Und die Eva begleitet auch Menschen in ihrer Rolle als Familienaufstellerin. Liebe Eva, danke, dass wir heute zu Gast sein dürfen bei euch. 100 Jahre Rotweingut Ibi. Worauf seid ihr besonders stolz?
Ja, stolz dürfen wir vieles sein. Auf der anderen Seite gleich auf die Tradition, dass es eben uns schon so lange gibt, auf unsere Weingärten, die man da ja wunderbar sieht auch.
Ja, tollen Ausblick. Ja,
leider Gottes können Sie das nicht sehen, aber wir erzählen von der schönen Aussicht. Wunderbare Weingärten, die es ja wirklich auch schon über 100 Jahre und länger bei uns gibt. Und natürlich auch auf dem Blaufränkisch. Also das ist das, was unsere Familie ja schon lange trägt und auszeichnet. Und auf das, glaube ich, dürfen wir auch zu Recht stolz sein.
Gut, das ist keine große Überraschung. Wir sind im Blaufränkischland. Wir waren ja doch auch schon in Deutschkreuz unterwegs und wir sind mittlerweile, wurde mir auch das Rotweintrinken angewöhnt, auch im Sommer. Es war ja bisher immer so, dass ich mir das für den Herbst aufgehoben habe, aber jetzt habe ich gelernt, gekühlt und passt alles dabei.
Blaufränkisch trinkt man ganz Jahr.
Und das Schöne ist auch, dass wir da direkt auf dem Blaufränkischweg sind. Also du gibst es ins Navi ein und das ist wirklich die Adresse, wo das Weingut ist, Blaufränkisch. Habt ihr das selber ausgesucht?
Blaufränkischweg Nummer 3? Ja. Nein, das war jetzt nicht selber ausgesucht. Das ist passiert im Gemeinderat, dass eine Gemeinderätin damals da ein Haus gebaut hat, rückseitig. Vorne ist die Kirchengasse. Mhm. Und das Weingut war auch immer auf der Kirchengasse. Und sie hat ein Haus gebaut und sie wollte dann nicht die gleiche Adresse wie ihre Eltern haben. Und hat gesagt, den Weg, den da hinten nehmen wir am Blaufränkischweg. Und das Weingut haben wir dann 2 Jahre später, wie dieser Weg umbenannt wurde, daher gebaut. Und das hat dann perfekt gepasst. Also wenn ich mir es selber ausgesucht hätte, hätte ich mir es natürlich auch so ausgesucht. Aber es war jetzt Zufall sozusagen.
Wir haben im Vorgespräch mitbekommen, dass da eine mittelgroße Familie, kann man sagen, mehrere Kinder. Und wir kommen dann später noch zu den Familienaufstellungen. Und da haben wir gesehen, Playmobil und solche Sachen. Also es werden imaginäre Personen praktisch dann dargestellt bei diesen Aufstellungen. Aber gibt es bei den Weinen ein Liebkind? Gibt es einen Wein, der besonders am Herzen liegt?
Da gibt es jetzt leider Gottes 4, darf ich das so sagen?
Ja, genau.
Und zuerst fange ich an einmal mit, also in der Aufstellung ist es genauso, da geht man quasi von dem, der als Erster steht, also der Erstgeborene, und bei mir ist es so, der Quintus, das ist der Wein meines Mannes, also er ist ja Ibi Anton der V. Und das war sein Erstlingswerk, also ich sage halt immer auch gern das Meisterstück, im Weinbau gibt es ja kein Meisterstück, so wie beim Tischler oder so. Aber für ihn war das sein erster Wein 1999 und der Papa hat ihn dann gleich, mein Schwiegervater hat erzählt, das halt so, dass er ein paar Schrecksekunden gehabt hat, wie er draufgekommen ist, der Sohn kann besser Wein machen wie er, hat ihm den Keller komplett übergeben. Das ist mein Wein, in den ich mich zuerst in den Winzer und dann in den Wein verliebt habe, das ist der Quintus. Der zweite Wein ist der Chevalier. Im Chevalier drinnen ist ja mein Name verborgen. Und meine Geschichte, die ich dann immer so erzähle, dass mein Schwiegervater 1992, wo er den Wein so benannt hat, hellsichtig war und gewusst hat, dass die Schwiegertochter Eva heißt und deswegen hat er den Chevalier benannt. Das ist mein zweiter Lieblingswein. Und ja, der dritte Lieblingswein, das ist noch nah als Horizonerin, ist die Lage Dürau. Der Blaufränkisch aus der Lage Dürau. Und das ist jetzt spannend für mich, Weil die ersten 5 Jahre war natürlich immer der Quintus, mein Lieblingswein, in den habe ich mir zuerst verliebt. Und 5 Jahre später, man ändert sich ja auch ein bisschen vom Weinliebhaben, so wie du gesagt hast, du trinkst jetzt auch gern Rotwein oder Blaufränkisch, hat sich das bei mir dann auch geändert, dass jetzt der Lieblingswein der Dürau ist, weil diese Lage so faszinierend ist, vor allem sie ist so tiefgründig und so schwer und macht aber so elegante, feine Weine. Und jetzt komme ich zu dem Lieblingswein, den ja quasi ich, und da steht es auch drauf, Herzenswunsch. Und zwar, du hast vorher gesagt, Blaufränkisch, Rotwein und so. Und 2008 war schon die Idee da, einen weißen Blaufränkisch zu machen. Und der heißt Herzenswunsch. Und es ist auch mein Herzenswunsch. Somit der jüngste, also unter den Weinen da jetzt. Und
ich glaube, es war einer von den ersten Blanc de Noir in der Gegend,
oder? In der Gegend, ja. Also mein Mann hat mich schon 13 Jahre lang darauf warten lassen, das muss man dazu sagen. Die Idee war weit früher da. Aber er hat mir dann eben mit diesem Blanc de Noir Blaufränkisch einen Herzenswunsch erfüllt. Und somit ist das mein Baby auch irgendwo. Ne? Also die Weine macht mein Mann, aber ich gebe ihm dann schon so Inspiration und Idee dazu.
Und hat es 13 Jahre gedauert, weil er nicht überzeugt war oder weil das von der Technik her noch schwieriger war? Oder?
Die Überzeugung war nicht das Problem. Also er war eigentlich sofort begeistert von der Idee, weil er gesagt hat, ja, Weißwein können wir da nicht anpflanzen. Also anpflanzen können wir schon. Aber wer will einen 14,5 Volumensprozent starken Weißwein trinken, der wird einfach im Mittelburgenland so hitzig, so kräftig und alkoholisch aufgrund der Sonne. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, beim Blaufränkisch müsste das gehen. Weil der hat Würze, der hat Säure, der bringt Frische mit. Hat er gesagt, super Idee. Aber ich habe Angst, dass ich das nicht komplett farbfrei zusammenbringe. Wenn ich einen Blanc de Noir anmache, dann muss der komplett durchsichtig wie Weißwein sein. Er möchte keinen Wein erzeugen, der so Schlieren, Farbschlieren drinnen hat. Und daher hat er gesagt, ich traue mich da nicht drüber. Aber er macht mir dafür einen Weltklasse-Rosé. Das war so seine Ansage. Weil zuerst einmal die Absage, ich mache da kein Blanc de Noir. Und dann im nächsten Atemzug ist gekommen, ich mache da dafür ein Weltklasse-Rosé. Und habe gesagt, das ist super. Und seit 2008 gibt es bei uns den Rosé Blaufränkisch aus der Lage Dürau. Weil ich gesagt, wie willst du das machen, dass du gleich jetzt sagst, du machst ein Weltklasse-Rosé. Und dann war ganz einfach, ich nehme meine besten Trauben und die kommen aus Dürau.
Und das ist jetzt quasi ist dann der Herzenswunsch?
Der Herzenswunsch quasi ist jetzt nicht aus der Lage Dürer, sondern der ist jetzt gleich angrenzend mit, wir sitzen ja mitten in der Lage Hochecker. Schaut, dass die Leute das nicht sehen können, also ein wunderbarer Ausblick, also wirklich.
Wir werden einfach unser Titelfoto von der Folge in Richtung der Weite machen.
Perfekt. Und diese Lage Hochecker ist halt zum Weingut eben, wenn man direkt sehr nah. Und um wirklich diese Trauben bei Vollreife, also wir ernten das jetzt nicht wie in der Champagne wird ja der Pinot Noir oder so, eher grünlich fast geerntet, damit man keine Vorbrauchsbeute dazu bekommt. Bei einem Pinot Noir hat ja dünne Haut, da muss man extrem aufpassen. Bei Blaufränkisch ist ja ähnlich, hat ja sehr dünne Haut, wenn das ausgereift ist. Und wir ernten das wirklich bei Vollreife und das ist der kürzeste Weg zum Weingut, ist die Lage Hochecker. Und er kommt aus der Kleinlage Kirchholz und das sind 200 Meter vom Weingut entfernt und somit ist es in 3 Minuten im Gärtank drinnen und dann passiert es eben, dass wir das wirklich durchsichtig in die Flasche bekommen. Und das war der Grund, ja.
Ich war bei einer Rosé-Verkostung, so geht es einmal, ja, man schon mal erkannt, ja, weil man, so geht es einmal, die hellen Weine hatten und dann kam halt, weil es quasi um die Region gegangen ist, was wir gekostet haben, und die haben mir gedacht, das kann nur eicherer sein.
Okay.
Aufgrund von, weil es halt nicht so viele gibt, sage ich jetzt in Österreich, die halt einen Blanc de Noir haben aus dem Mittelburgenland. Und habe natürlich recht gehabt.
Sehr gut. Ja. Eine Erfahrung bringt dann schon, wenn man das schon mal probiert hat. Das sagt mein Mann, das ist immer dann mehr wert, wenn man ein bisschen was weiß, wie ein Blick aufs Etikett. Ja. Also das, wenn man schon was probiert hat, kann man das auch blind erkennen. Ja.
Probieren, das Stichwort. Ich kann jetzt einmal einen Zwischenruf machen. Wir sind, also für mich kann ich sprechen, ich bin leicht verkatert, weil der gestrige Abend ein besonderer Abend war.
Nicht kann nur ein Leberkassemen und
ein Kuder? Nein, leider nicht griffbereit gewesen. Aber ich kann verraten, wir sind gestern wieder Song Contest-Sieger geworden. Und doch auch ein interessantes Lied, und aber trotzdem auch die Stimmung sehr gut. Und ja, man traut sich was, und das ist die Überleitung zum Pop, Ibi-Pop, Pink and White. Da habt ihr euch da was Neues ausgedacht und was getraut offensichtlich. Hört sich ein bisschen nach Party an.
Ja, genau, das soll auch so sein. Das soll auch wirklich Party-Stimmung sein. Und zwar, da geht es mal wieder darum, die jungen Leute anzusprechen. Wir sind ja da auch alle sehr jung und poppig und feiern gerne. Der Song Contest eben ist ein Grund auch zum Feiern, wenn man da, ja, das muss ich jetzt erwähnen, weil wir sind Erster geworden, ist eh super, das muss man wirklich feiern. Und die Jungen, muss ich ehrlich gestehen, sind momentan mit dem Wein nicht ganz so befreundet. Also sie trinken alkoholische Getränke, sie feiern, sie gehen auch aus, anders wie früher, anders wie wir ausgegangen sind. Es gibt ja auch teilweise die Diskotheken nicht so in dem Rahmen. Und meine Idee war, wie bringe ich das junge Publikum zum Weingenuss? Und dann ist mir die Idee eingefallen, ich nehme einfach meine Produkte her, den Herzenswunsch und den Rosé, was wir vorher gesprochen haben, den Dürer Rosé, und mache hochwertige Spritzer. Aber wenn man jetzt so Spritzer draufschreibt und der Junge, naja, dann sagt er, naja, Spritzer, das brauche ich nicht. Aber wenn da Pop Pink und Pop White draufsteht, dann hört sich das poppig an und ist auch, kommt auch von populär. Also wir machen für die Jungen das Weintrinken populär. Das war so die Idee dahinter. Und ich habe auch gestartet vor kurzem mit einer Spritzerparty und es wird dann am 6.6. wieder eine Opening-Party geben. Und es war nicht nur das junge Publikum, sondern auch wir Junggebliebenen waren und haben mit den Jungen gemeinsam gefeiert. Und das ist eine irrsinnig schöne Stimmung. Und das freut einen dann, wenn wirklich vom 18-Jährigen bis zum 99-Jährigen, die alle miteinander feiern und gern Wein trinken. Und Wein ist in Österreich ein Genussmittel und wirklich auch Kulturgut, was ganz wichtig ist. Und das gehört schon zelebriert und gefeiert. Und deswegen eben diese zwei neuen Erfindungen. Erfindungen, in Wahrheit war es nichts Neues, sondern einfach, wir haben es ein bisschen moderner, poppiger gestaltet.
Die Alternative zum Longdrink ein bisschen moderner gestaltet. Und ich kann aus meiner Einstellung sprechen, ein Spritzer, ein leichter Spritzer, der trägt dich anders durch den Abend, als wie halt eben Gin Tonic oder genau, Cola Rum oder so.
Also am nächsten Tag geht es um bedeutend besser, würde ich auch sagen.
Naja, weil das Wasser schon dabei ist, was man trinken soll. Ne?
Und vor allem bei den Jungen ist es ja dann auch besser, wenn wir jetzt da die Riedelgläser hernehmen, wenn wir jetzt ein gutes Glas Wein trinken, das ist doch eher verstaubt und für die ältere Generation. Und die Jungen haben halt dann einfach das Flaschel habe ich in der Hand. Ich stehe auf der Bar, ich stehe auf der Tanzfläche, ich kann nebenbei mich bewegen und zwischendurch trinke ich einfach einen poppigen Spritzer. Das ist einfach ein anderes Trinkgefühl, als wie jetzt aus der Flasche. Und bei der Pop-Party braucht man jetzt nicht glauben, es gibt da nur die Spritzerflasche. Natürlich gibt es auch die Ibi-Weine, auch so. Das heißt, es sind ja dann Leute dort dabei gesessen und haben auch aus dem Glas ihren Wein genossen. Vom Rotwein bis zum Rosé über Weißwein, also bunt gemischt alles dabei.
Ihr habt ja bald, und das glaube ich, dürfen wir jetzt ja auch erwähnen, ein tolles Fest, und zwar das Rotwein-Opening Horizon. Schon. Mhm. Magst du vielleicht kurz drauf eingehen?
Natürlich, ja, auf das bin ich ja jetzt als Obfrau erstens einmal, weil ich ja seit Jänner eben die Obfrau vom Weinbauverein Horizon bin.
Die erste.
Ganz besonders. Ja, danke, genau, die erste Frau jetzt. Da muss ich jetzt kurz zurück, noch einen Schwenk. Vor 15 Jahren hat mein Schwiegervater, da war ja noch im Vorstand, keine Zeit gehabt, auf die Sitzung zu gehen. Und ich habe ihn vertreten und für meine Schwiegermutter war das ganz schrecklich. Wie kannst du als Frau auf eine Weinbauvereinssitzung gehen? Und jetzt, 15 Jahre später, bin ich Weinbauvereinsobfrau. Jetzt sagt sie auch gar nichts mehr. Sie ist eh schon gewohnt, dass die Schwiegertochter sich alles traut und irgendwie alles tut, was sie will. Ja, also, wie gesagt, am 7. und 8. haben wir Tag der offenen Kellertüren heute schon.
Juni.
Juni, genau. Ja. Und es ist immer so, dass wir einen Tag, bevor dieser Tag der offenen Kellertür ist, eine Eröffnungsveranstaltung haben, wirklich traditionell, wo auch viele Ehrengäste eingeladen sind, die was mit Wein zu tun haben, natürlich auch die Ortsbevölkerung und auch schon Gäste, die zum Tag der offenen Tür angereist sind. Und wir haben da auch immer ganz toll auch die Weinkönigin dabei, die unser Event eröffnen wird und offiziell auch eben eröffnet. Dieses Mal kann sie leider nicht kommen und da habe ich mir was ganz, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf. Naja, ich kann verraten, es wird auf jeden Fall einen Festakt geben und dann ganz und besonders, weil wir ja 60 Jahre das feiern, diese Eröffnung. Und ja, also ich werde ein paar so Ehrenobmänner einladen und da wird man dann was erfahren, wie das Weinmachen früher war. Und ja, also das kann ich ein bisschen ankündigen.
Und dann sind die zwei Kellertage quasi?
Dann sind zwei Kellertage und am dritten Tag kann man dann noch einmal durch die Keller gehen und seine Weine, die man vorher favorisiert hat und vielleicht der Herzerl oder der Sterndl dazu gemacht hat, mit nach Hause nehmen. Das heißt, da gibt es noch einen Einkaufstag. Somit hat man wirklich 4 Tage vollen Genuss in Horizon. Also bitte nicht versäumen von 6.6. bis zum 9.6. sozusagen ist Horizont voll im Mittelpunkt einmal.
Gell? Im Rotweinfieber.
Genau, im Rotweinfieber, im Blaufränkisch.
Und im Popfieber.
Im Popfieber, natürlich. Also ich starte vor der Eröffnung noch mit einer Pop-Opening-Party, wo es eben die Spritzer da auch wieder im Mittelpunkt steht. Und natürlich auch der Blaufränkisch von Weiß bis zum Rot.
Da macht es Lust aufs Kosten, wenn wir das haben. Und da darf ich mich vordrängen und sagen, du hast uns was vorbereitet und das den wir gerne auch kosten.
Natürlich, was habe ich euch vorbereitet? Meinen Herzenswunsch. Den machen wir da jetzt auf.
Jetzt tun wir die Gläser runter.
Ja, dann tun wir da so ein schönes goldenes Ibi-Tropstop rein, damit wir da nichts verschütten von dem guten Tropfen. So, also ihr seht schon an der Farbe, das ist Blaufränkisch.
Ja.
Und Blaufränkisch kann auch einmal anders sein als wie Rot. Ganz, gell? Also farblich, ganz, wenn ich euch das jetzt einschenke und euch nichts dazu sage, wisst ihr jetzt nicht, dass das Blaufränkisch ist?
Darf ich da kurz die Flasche wegnehmen, weil ich erkläre immer kurz die Flasche, wie die ausschaut. Und zwar haben wir da drauf Ibi, ein skizziertes Herzenswunsch Blaufränkisch. Das Haus, was da drauf ist, also in Gold, ist ein Häuschen. Ich glaube, das ist ein Stammhaus im Ort drinnen. Weil wir sitzen da ja jetzt im Neubau quasi. Mein Gott. Auf der Rückseite Herzenswunsch 2024, Blaufränkisch Weiß. Und dann noch einiges an Erklärung. Und unten steht ein Bios. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Bios-Siegel. Aber kosten wir zuerst und dann erklärst du uns, was das Bios-Siegel ist.
Okay, das heißt, wir nehmen jetzt einmal einen Schluck und Prost. Zum Wohl einmal. Prost, danke, dass ihr gekommen seid.
Prost. Prost, danke für die Einladung.
Nach Horizont.
Prost.
Das geht schon in der Früh. Also mich fasziniert an diesem Blaufränkisch immer dieser blütige Touch. Also wenn man da reinriecht, Holunderblüten, so richtige Zitrusfrische. Und das weckt den müden, ausgefeierten, verkaterten Körper auch wieder auf ein bisschen, oder?
Schauen wir mal, bis wirkt.
Das wirkt.
Ich kann
dir das versprechen.
Ich finde das gerade eben so, Bommi trinkt gern Weißwein oder halt auch, so jetzt mal, gespritztes gerne. Und auch so kann man einen Nicht-Rotweintrinker zum Rotweintrinken bringen.
Absolut.
Ja, weil sie es ja vielleicht auch manchmal ja gar nicht wissen, wenn man es jetzt nicht vielleicht. Es gibt vielleicht auch manche Leute, die nicht wissen, dass jetzt ein blaufränkischer rote Traube ist.
Genau.
Und ja glauben dann, den gibt es in Weiß vielleicht auch.
Das ist eine eigene Rebsorte. Ja. Also die glauben dann, Blaufränkisch, da kenne ich ja nur den Roten. Ne? Und was ist denn das jetzt für Rebsorten? So, nein, das ist eh die gleiche wie für den Blaufränkisch auch. Beim Rosé, da verstehen sie es immer noch. Also das ist so irgendwo, Rosé. Wobei gar nicht alle wissen, wie Rosé entsteht. Viele glauben ja wirklich, man ladet einen Rosen und einen weißen zusammen. Also das gibt es auch, diese Fehlmeinungen. Also vielleicht, dass du es kurz erklären. Also beim Roden, das kennen wir ja, das bleibt in der Maische stehen. Da ist jeder Winzer natürlich bei seinen Maischestandzeiten, was jeder präferiert. Dann haben wir eben den Rosé. Da bleibt man dann sehr kurz an der Maische, das ist ungefähr auch unterschiedlich, je nach Winzer, zwischen 2 bis 8 Stunden ungefähr. Bei unserem Rosé sind 6 Stunden, wo man auf der Maische steht. Dann bekommt der Blaufränkisch so wunderbar lachsige Farbe. Der Zweigel tendiert ein bisschen ins Pinkgehende, also das ist auch unterschiedlich, je nach Rebsorte. Und beim Blanc de Noir muss man halt extrem aufpassen. Das heißt, der hat gar keinen Schalenkontakt. Sofort eben, wir tun ihn ja gar nicht pressen, weil viele sagen ja zu dem Blanc de Noir eben, gleich gepresst oder weiß gepresst und ich sage, nein, gar nicht gepresst, weil wir lassen nur über die Siebflächen des Gärtanks den ersten Seimast runterlaufen, wo man nur die Beere anquetscht, wo leicht der Seimast weggeht und der kommt gleich sofort in den Gärtank rein und verkehrt dann extra, somit eben keinen Schalenkontakt und wirklich komplett.
Ja, das ist ganz, wirklich ganz.
Und
ganz
das war die Herausforderung.
Weiß. Also deswegen weiß kann man nicht sagen, aber
ja. 13 Jahre warten lassen, das war der Grund, weil er Angst gehabt hat, das eben mit der Farbe nicht hinzubekommen.
Ja.
Und du musst dir vorstellen, normalerweise freut sich der Rotweinwinzer, weil je besser der Jahrgang, desto leichter geht die Farbe raus. Das ist auch immer ein Indiz für Qualität. Und dann freuen wir uns immer, je dunkler der Wein, desto besser die Qualität. Ja. Und bei dem Wein, das hat ausgesehen wie Wasser, wie es meine Maus das erste Mal in die Hecke gehalten hat. Und wir sind gefüllt in unserem Keller, der ist innen 12 Meter hoch und gefüllt bis zu der Decke aufgekupft. Super, wir haben das zusammengebracht. Also das war wirklich
bei den Weißweinen von Farbbeschreibungen gehst du ja, sag jetzt einmal, von hellen Gelb und Strohgelb etc. etc. Also wir haben da gar kein Gelb.
Das, ja, ist nicht wirklich, einmal, das ist wirklich ganz ein blasses, also von Strohgelb überhaupt ja, gar keine Frage.
Allerblassestes.
Wirklich ganz was Blasses. Er dunkelt auch grün, nach, das muss ja, man auch dazu ja, sagen. Das heißt, im Laufe der Flaschenreife dunkelt er dezent nach. Wir haben waren gestern bei der Traube spontan, ich habe relativ lang gearbeitet, auch mein Mann war spät im Weingarten und dann hat er gesagt, du, jetzt fahren wir in die Traube um mehr essen und dann haben wir den Herzenswunsch 23, ist dort noch auf der Karte. Und das Schöne ist, dass dieser Wein auch nicht altert. Mhm. Also das ist ja Weißwein, wo man eher dran denkt, gut, jetzt habe ich was falsch gesagt, also kellertechnisch, kellerbuchtechnisch ist es Rotwein, mhm, Bladenau, weiß ausgebaut, zählt zu den Rotweinen. Und Weißwein altert aber. Und wird frisch zu trinkender grüner Veltliner kommen, den muss man in einem Jahr austrunken haben. Blaufränkisch, das wird noch besser. Und das Schöne ist, bei diesem Wein trinkt sich total leichtfüßig. Ich glaube, das kannst du schon noch vollziehen, obwohl es gestern schwer war.
Es war gestern schwer, aber es ist der beste Einstieg in den Sonntagmorgen.
Sehr gut. Und das Schöne ist, du hast einen irrsinnig schönen Fruchtnachhalt. Das heißt, du hast es runtergetrunken und es ist immer noch da. Und das ist Blaufränkisch.
Und nämlich nicht rotbeerig, der Fruchtnachhalt. Also wirklich halt, was, so wie du gesagt hast, das ist eher Zitrus,
in der Zitrus- eher floral.
Genau.
Das heißt eher florale Noten.
Und die Würze vom Blaufränkisch.
Also wenn ich jetzt Blindkost, weiß ich nicht, ob ich, wenn man kennt, natürlich, ja, dann kommt man auf Blaufränkisch. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, jetzt setze ich mich auf eine Insel irgendwo, mhm, und ich kriege das serviert, da komme ich nie auf Blaufränkisch. Das und muss man schon sagen.
Den müsste man, glaube ich, auch in einen schwarzen Glasl serviert
kriegen. Ja, ich habe auch extra geschaut, dass ich es eigentlich nicht hergestellt habe. Ich hätte euch das alles im Blind servieren. Ich habe mir extra für den Zweck schwarze Gläser gekauft und ich mache das manchmal mit meinen Kunden, dass ich es ihnen nicht sage, also im Hintergrund einschenke und umgebe und einmal durchfrage, was ist das? Ja. Es kommen die unterschiedlichsten Meinungen. Also kommen auch manche auf den Gedanken, dass es Rotwein ist.
Erklärst du uns kurz das Symbol da? BIOS?
Das BIOS, ja, genau. Also das ist unsere Kontrollstelle. Es gibt ja in Österreich verschiedene Kontrollstellen, die biozertifizierte Betriebe kontrollieren. Das heißt, es reicht ja nicht nur aus, dass du das bei der AMA einreichst und dich kontrollieren lässt, sondern du brauchst eine eigene autorisierte Kontrollstelle. Die Firma BIOS ist in Linz, ist unsere Kontrollstelle und wir dürfen eben zu diesen EU, was ja das Biosiegel ist, zusätzlich eben auch die Kontrollstelle abbilden und das ist eben das Siegel oder das Logo von der Firma BIOS. Ist nur Bio-Kontrollstelle, also nur unsere heute.
Du hast vorher im Nebensatz erwähnt, ein goldenes Dropstop.
Ja.
Die Farbe Gold zieht sich wie ein roter Faden, kann man sagen. es gibt ein goldenes Zimmer hier. Man sieht diverse Goldakzente und das verweist natürlich auf deine Leidenschaft des Sammelns und du sammelst Kronen.
Ja.
Was gibt es da dazu zu sagen?
Zuerst muss ich mal zu den Lieblingsfarben trotzdem kurz einmal. Die erste Lieblingsfarbe ist einmal Magenta, also wirklich Pink. Ja. Ich habe aber bewusst heute in Rot-Weiß-Rot mich gekleidet, wegen der gestrigen Song Contest, weil das muss man ja auch gebührend feiern. Und auch hier sind trotzdem auch wieder Goldakzente drinnen, weil es hat zuerst im Laufe meiner, eigentlich kann man sagen, mit dem Neubau 2020 ein bisschen so rauskristallisiert, dass plötzlich dieses Magenta geblieben ist natürlich als meine Lieblingsfarbe, das ist schon seit Kindheit. Und es hat sich dann Gold dazu irgendwie ereignet und wie man da hinten sieht, ich habe da auch einen Thron stehen. Und das mit den Kronen hat so auf sich, dass ich die nicht nur sammle, sondern die kommen auch bei meiner Aufstellung bzw. bei meinen Seminaren zum Tragen. Die Frau ist ja auch heute noch, obwohl wir emanzipiert sind und was der Kuckuck was alles schon gemacht haben, hat teilweise die Frau immer noch eine schwere Stellung. Ja. Und um der Frau die Krone aufzusetzen, habe ich diverse Kronen gesammelt, die mir gut gefallen haben, die mich angesprochen haben. Und da habe ich den Vorteil, ich kann dann jeder Frau die jeweilige Krone aufsetzen. Und eine Krone muss man mal tragen. Was muss man bei einer Krone tun? Man muss erhobenen Hauptes darstellen. Man kann nicht das so mit schlechter... Entschuldigung, jetzt habe ich da nicht so gut ins Mikro gesprochen.
Kein Problem.
Man kann den Kopf jetzt nicht so runtersenken, weil sonst rutscht die Krone runter. Um der Frau zu symbolisieren, wenn sie kann einmal runterfallen, aber dann Krone richten und weiter. Und das ist mein Credo, das ist mein Motto und deswegen ist irgendwie dieses Gold, hat mich da ein bisschen so begleitet und nicht nur jetzt im Weingut, man sieht ja das Häuschen da und auch da oben ist auch in Gold. Ja. Da bei dem Häuschen ist es so, das ist unsere Tradition. Also ich habe die Tradition vergoldet, weil die ganz wichtig ist, woher kommen wir. Und bei der Frauenarbeit oder eben bei meinen Aufstellungsseminaren ist es für mich immer wichtig zu vermitteln, du selbst gibst dir das Image. Und wenn du dir eine Krone aufsetzt, dann gehst du an. Da geht es nicht um Überheblichkeit oder viele könnten jetzt meinen, naja, wir gehen jetzt alle mit der Hose. Da geht es nämlich auch nicht. Wenn man die Nase so hoch trägt, dann rutscht die Krone nach hinten weg.
Wir werden dir nachher wirklich für unser Foto, wenn wir da eine aufsetzen. Weil hast du eine bestimmte Krone, die deine Lieblingskrone ist, oder ist es tagesabhängig?
Ich habe natürlich schon eine Lieblingskrone, aber wie du richtig erkannt hast, also ich bin ja sehr vielfältig, also als Person und auch sehr intuitiv auf der einen Seite und auch, ja, wie soll ich denn sagen, also da gibt es schon noch, also es gibt eine Lieblingskrone, aber trotzdem noch stimmungabhängig, ja. Mhm.
Und diese Metapher mit dem aufrecht den Kopf halten, die Krone behalten, sagen wir so, die Bürde tragen, ist auch irgendwie dein Leitfaden für deine Arbeit in der Familienaufstellung. Das heißt, schauen, dass jedes Element des Systems praktisch seine Rolle kennt und darin wächst praktisch.
Du bist ja ein richtiger Aufstellungs...
Ich kann es verraten, meine Partnerin ist Psychiaterin und Psychotherapeutin.
Okay. Ja. Also in der Familienarbeit ist es wirklich so, wenn irgendeine Rolle nicht gesehen wird oder nicht gelebt wird, dann macht sie sich bemerkbar und meistens in irgendeiner Krise, in einem Problem oder je nachdem. Und Familienaufstellung, das heißt immer Familie davor, aber man kann ja das auch in einer Organisation nutzen. Das heißt, es wird ja nicht nur jetzt genutzt, um Probleme darzustellen, sondern in Organisationsaufstellung kann man zum Beispiel auch ein Produkt aufstellen und dem einen Platz geben und schauen, wie reagiert das im System oder was braucht es zum Beispiel. Und das zeigt sich in einer Aufstellung immer wunderbar. Also,
kann man das mit Wein auch machen?
Natürlich, natürlich. Also du wirst es nicht glauben, also ich habe auch schon Aufstellungen gemacht, wo wir zum Beispiel in einem Lokal gesessen sind und dann haben als Repräsentanten Gläser gedient. Mhm. Natürlich ist es aber schon wichtig, Aufstellungen muss man schon seriös behandeln, also das heißt nicht im alkoholisierten Zustand. Es gibt bei mir zum Beispiel bei Aufstellungen dann schon auch immer eine Jause im Anschluss und auch am Wein, aber immer erst zum Schluss.
Okay.
Weil diese Arbeit trotzdem auch als solches betrachtet werden muss, weil wir greifen da schon, also wir bringen die Innensicht der jeweiligen Person zutage und das macht man nicht im alkoholisierten Zustand. Also Alkohol ist ja trotzdem ein berauschendes Mittel, manche entspannt es natürlich und manche erleichtert es, aber bei dieser Arbeit bitte erst den Alkohol danach trinken, das ist ganz wichtig.
Mhm. Ich stelle mir sehr schwierig vor, weil eben genau dieses Alkoholisieren, Geselligkeit, Wein und das Ganze.
Ja.
Und wenn man die Familienaufstellung in dem Sinn ist, dann ist es ja, wenn man sich in dieses Experiment, ist der falsche Ausdruck, mir fällt jetzt kein besser ein, aber wenn man sich in die Hände eines solchen Therapeuten praktisch begibt, dann gibt es ja eben blinde Flecken im System, da gibt es ja dann Probleme und das muss man aufgreifen. Und da die Glaubwürdigkeit und die Ernsthaftigkeit in einem Weingut, in einem Seminar zu behalten, das ist ein Balanceakt für mich, denke. Weil man natürlich dann immer sehr schnell abschweift, weil ja der Keller und der Verkostraum voll ist mit den Dingen, die das manchmal das Leben ein bisschen leichter machen.
Naja, du siehst ja bei mir da auch diese Lamellen, das heißt, es wird dann wirklich der Raum komplett neutral dargestellt. Wir gehen auch bewusst herauf, das heißt, die Flaschen sind dann alle, ich meine, wir haben uns heute Flaschen
mit
aufgenommen, aber das. Im Seminarraum ist es so, dass der dann, ich würde nicht sagen steril, aber zumindest eben von diesen ablenkenden Symbolen freigemacht wird, das ist schon ganz klar. Und wenn ein Klient eben dann kommt oder jemand eben, der was anschauen will, der ist sich dann aber schon bewusst, dass es da um ihn geht und dass es da um seine Sachen geht. Und auch ich bin mir bewusst, das ist ja eine irrsinnige Verantwortung auch, also was ich da mittrage. Und da ist natürlich wirklich das Thema Alkohol für diese Zeit einmal ausgegrenzt. Was aber nicht heißt, dass man im Anschluss, wenn diese Aufstellung dann eben vorbei ist und sagt, so und jetzt, wurscht, wie das dann ausgefallen ist, also wo man da auch hinschaut zum Schluss, das ist ja das Schöne, kann man dann anstoßen, kann man dann auf das trinken und dann sagen, okay, super, jetzt haben wir das miteinander erarbeitet und dann kann man auch, das ist dann passt wieder perfekt, dann kann man dann gleich feiern, dann hat man gleich das Weingut neben. Ne?
Ja.
Wo es aber nicht heißt, dass man immer noch eine Aufstellung feiert. Also ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen, dass das nicht ins falsche Licht gerückt wird.
Was war zuerst Weingut, also ins Weingut praktisch eingelebt und dann die Therapieausbildung oder war das schon vorher da?
Ich glaube, dass es in gewissen Weisen vorher in mir schon angelegt war. Also es hat mich immer schon interessiert. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich würde es jedem fast ein bisschen vergönnen, heirat einmal in ein Weingut ein. Auch wenn man mich jetzt hier da sieht und das Schöne ist ja, mein Schwiegervater, ich habe ja eingeheiratet, das muss man ja dazu sagen, ne? Und ich sitze da jetzt da als Chefin und mein Schwiegervater sagt auch Chefin zu mir, ne? Aber diesen Titel oder diese Krone habe ich mir auch erarbeiten müssen. Das heißt, du kommst da als junge Frau in einem Betrieb, hast eine kaufmännische Ausbildung, hast natürlich, ich habe einen landwirtschaftlichen Background und Hintergrund gehabt, hast natürlich sehr viel Erfahrung, aber du kommst daher als Newcomer, als Frischeinsteiger und begibst dich dann in diese Arbeit, die total faszinierend und vielschichtig ist, also wirklich von der Bürotätigkeit bis draußen im Weingarten, bis zur Kellerarbeit, bis zur Kundenpräsentation, die dann sehr elitär ist, hast du wirklich ein breites Spektrum und dann bringst du ja auch neue Ideen mit rein, was du auf einmal so merkst oder mit den Kunden und dann sagst du das dann so. Also ich habe ja, mein erster Wein ist entstanden 2005 und 2003 habe ich meinen Mann kennengelernt.
Ist schnell.
Und nach 2 Wochen habe ich einen Heiratsantrag gekriegt. Ja, das war so.
Wow.
Und ich bin auch da im Betrieb nach 3 Monaten schon eingezogen, habe meinen Job gekündigt. Mhm. Und habe da beim Weingut IBI angefangen. Und da war diese Idee da, blaufränkisch, wenn man das so hört, was du vorher gesagt hast, Rotwein. Mhm. Wo ja viele sagen, boah, na Rotwein trinke ich nicht. Mhm. Und das hat man auch beim Blaufränkisch oft gehört. Na Blaufränkisch, boah. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich brauche einen Türenöffner. Ich brauche was für Frauen, was ich ihnen einschenken kann, wenn ich sage, da, ich habe jetzt einen Rotwein, einen Blaufränkisch. Und der Herr trinkt ihn ganz gerne und die Dame, meistens war es halt so, das ist jetzt nicht immer so, dass das Frauen waren und so. Und ich sage dann, nein, ich mag das nicht, ich mag lieber was Weißes oder ich mag lieber was anderes. Weiß konnte ich nicht anbieten, weil wir das nicht hatten. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine runde, elegante, zugängliche Cuvée. Und dann hat er gesagt, na, let's blend it. Wir schneiden einen Zweigelt und einen Merlot zusammen. Das ist weich, rund, das ist süffig und perfekt. Sag ich, das machen wir. Und 2005 kam dann Big Blend in unser Weingut. Und das war meine erste Idee. Also das heißt, ich habe relativ früh angefangen, was zu ändern. Was hat das mit sich gebracht? Die Schwiegermutter oder der Schwiegervater, na boah, die ist da jetzt kurz da und rührt da um und macht einen eigenen Wein. Also da muss ich jetzt ganz extrem aufpassen, weil gemacht habe den Wein nicht ich. Die Idee habe ich gegeben. Ja. Mein Mann hat den Wein gemacht, weil beim Mittagessen habe ich dann schon gehört, wie meine Schwiegermutter um mich gestessen hat zum Schwiegervater und gesagt hat, du was? Die sagt in Leiden, sie macht den Wein bei uns da und das geht einmal nicht. Ne? Das, wir haben unser Weingut und das ist ja auch so. Also wenn man Familienaufstellung kennt, ist es auch wirklich, wo kommt es her und wer kam? Und da geht ja wieder die Reihenfolge. Das heißt, man darf sie nicht jetzt so quasi hinstellen und ich war immer schon da und da muss man aufpassen. Und so bin ich zur Aufstellung gekommen, weil das natürlich auch zu Konfliktsituationen geführt hat. Ich sehr dominant, wie man mich da heute wahrnimmt. Trotzdem auf der anderen Seite auch sehr empathisch und gefühlvoll. Das heißt, jetzt bist du dominant, sagst was, kriegst du aber dann gleich wieder das zurück und ziehst dich aber dann auch wieder zurück. Was bei mir zu traumatischen psychischen Störungen geführt hat. Also ich habe massive Depression aufgerissen. Und das Schöne war dann, dass aber mein Mann die ganze Zeit an mich geglaubt hat, wo ich nicht mehr dran geglaubt habe. Und er hat dann zu mir gesagt, du bist eine wunderbare Frau. Hochdepressiv ich, mit 4 Kindern, Riesenbetrieb, kurz vor der Übernahme, also die Schwiegereltern haben bis 2017 das Zepter in der Hand gehabt und ab 2017 übergeben und dann bist du 2015 total fertig. Und dann hat mein Mann eben den Satz zu mir gesagt und dann habe ich gesagt, du Anton, ich sehe diese wunderbare Frau gerade nicht, aber wenn du sie siehst, dann werden wir sie suchen.
Ja.
Und das hat mich auf den Weg zur Familienaufstellung gebracht und dann haben wir irrsinnig intensiv damit beschäftigt, am Anfang mit Büchern, weißt du ja gar nicht dann so, mit 4 Kindern ja gar nicht so leicht auf Seminare gehen kannst und Ausbildungen gehen kannst und hab dann immer tiefer und tiefer und tiefer und ja.
Und jetzt hilfst du Leuten
damit. Dadurch habe ich zuerst einmal mir selber mal geholfen. Das ist mal ganz wichtig, dass man auch selber und auch die Erfahrung macht, wenn man mal da drinnen steckt, was ist das für ein Gefühl? Das, du kannst da mit den Klienten immer mitfühlen, weil du Ähnliches schon durchgemacht
das kennst
hast.
Du.
Ja.
Und das Lustige ist ja, Grüße unbekannterweise an die Schwiegermutter. Jeder sucht sie
naja,
praktisch dann.
Ich will jetzt meine Schwiegermutter da jetzt nicht als Schuldige hinstellen. Ja, also das ist ja, es kriegt ja jeder das, was er verdient oder was er braucht, um zu reifen.
Genau.
Ich wollte ja, ein Buch habe ich ja schon geschrieben, von Kinderkriegen, also von einfach empfangen. weil Geburt und so hat mich bei vier Kindern auch immer sehr interessiert. Und das zweite Buch, was ich irgendwann, ich sage jetzt immer, weil ich auch so viele andere Dinge tue in der Pension, es ist das Buch, wie ich meine Schwiegermutter lieben lernte, konnte ich mich selbst verstehen und lieben. Das hat schon was, also man darf jetzt nicht die Schwiegermutter per se als böse hinstellen, das ist ganz, ganz wichtig, bitte, aber sie ist oft ein guter Lehrmeister.
Ich glaube, ich muss jetzt da Familienaufstellung machen.
Naja, erfahrungsgemäß, wenn man eine sehr dominante Frau sucht, dann war die Mutter auch nicht wenig präsent.
natürlich, ja.
Ja, die Balance finden zwischen Winzer, Obfrau, Sammlerin und eben eine Begleiterin in Situationen, die manchmal nicht so einfach sind.
Und vierfache Mutter.
Wie kriegt man das alles unter eine Krone?
Da hat der Tag mehr wie 24 Stunden wahrscheinlich.
Das würde ich mir oft wünschen. Es ist aber trotzdem so, dass gesunder Schlaf ganz, ganz wichtig ist. Also das wissen wir dann auch, wenn man eben, wie gesagt, so Depressionsprobleme mehr hat, wo man dann in der Nacht nicht schlafen kann und am Tag total erschlagen ist. Also gesunder Schlaf ist ganz wichtig und das braucht man. Das heißt, man muss den Tag wirklich trotzdem die Stunden geben, die er hat. Was natürlich bei mir so ist, und das glaube ich, muss man jedem Menschen so den Tipp geben, man sollte das für sich Richtige raussuchen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, vier Kinder, zwei Unternehmen, kann man so sagen, weil dieses Aufstellungsunternehmen ist ein eigenes Unternehmen, das IBI ist ein eigenes Unternehmen, Ehefrau, das haben wir jetzt auch vergessen, das gehört auch noch dazu, also da gibt es ja verschiedene Rollen, die muss man alle in dem Ausmaß leben, wie es geht, wie es für einen passt. Ja? Und meine Kinder, muss ich sagen, die sind wunderbar selbstständig, das ist natürlich auch dadurch geschuldet, weil ich habe halt nicht so viel Zeit gehabt. Wenn ich mich mit anderen Eltern verglichen habe, die dann Lernkartal foliert haben, ich habe die Bodenanker für meine Aufstellungsarbeit habe ich foliert, aber für meine Kinder Vokabeln foliert. Ich habe es abgefragt, wenn sie mich braucht haben. Aber ansonsten habe ich gesagt, ja, das ist deine Schularbeit, du lernst. Und dadurch sind meine Kinder sehr selbstständig. Das hat auch für sie Vor- und Nachteile, weil sie haben auf der einen Seite gesagt, du hast uns nie was verboten. Aber sie haben auch immer gewusst, wie weit es gehen können. Weil wenn ich dann nach einem langen Arbeitstag aus dem Büro dann vielleicht noch Aufstellung, dann Führung gehe, habe ich dann natürlich nicht die Zeit gehabt, dass ich dann noch alles picobello zusammenraume. Da waren dann auch wieder meine Kinder mitgefordert, dass sie dann selber für Ordnung gesorgt haben, was sie aber auch wieder selbstständiger macht. Also das heißt, ich lebe in Wahrheit ihnen das vor, was ich selber, also Selbstautonomie und Selbstständigkeit und sich nichts verlassen auf andere, die werden schon richten. Und das ist, glaube ich, bei der Balance ganz wichtig, auch für meinen Freiraum muss ich selber sorgen. Es wird da niemand sagen, geh, mach einmal eine Pause, du hast zu viel gearbeitet. Das heißt, auch dort zu schauen, kann ich das überhaupt noch, schaffe ich das noch? Und natürlich gehört es aber auch dazu, bei Unternehmern, die ja sehr unternehmenstätig sind, ist es so, dass es ja teilweise gar nicht als Arbeit gesehen wird. Wir fühlen uns ja dann teilweise, wenn wir in unserer Berufung aufgehen, als wäre es unser Urlaub. Und dadurch brauchen wir weniger Freizeit, was aber nicht heißt, dass wir uns gar keine nehmen. Also es ist wichtig, diese Balance für sich selbst einzuteilen und zu suchen und zu finden. Ja.
Ich glaube, dass Winzerkinder sowieso einen anderen Zugang haben zu Freizeit mit den Eltern, weil halt einfach das ganze Jahr bis auf den Jänner wahrscheinlich oder Dezember,
der
Jänner.
Ist nicht unbedingt der freie Monat, was
aber,
man so glaubt.
Aber das halt quasi das ganze Jahr was permanent zu was zu tun ist und dann das halt nicht so ist, wie vielleicht bei anderen, wo du sagst, na, die Eltern haben am Wochenende jetzt frei und jetzt machen wir einen Ausflug, weil da halt im Weingarten was zu machen ist. Also ich glaube, dass generell schon das Los von Winzerkindern ist, dass sie halt die Eltern mit dem Wein oder Weingärten, sage ich jetzt einmal, teilen müssen.
Genau.
Auf was ich aber hinaus will,
ja.
Um quasi da jetzt die Kurve zu kriegen. Wir haben ja kurz vorher telefoniert gehabt, dass wir das heutige Gespräch besprechen und habe ich dich gefragt, weil ihr habt ja, wie viele Hektar waren es?
40
Hektar. Hektar, das ist ja doch eine Menge.
Ja.
Das Ganze in Bio.
Ja.
Und ich weiß aber, dass ihr eine Lesemaschine habt.
Ja.
Und ich finde jetzt, also weil du auch gesagt hast, du kriegst halt auch nicht mehr diese Mitarbeiter und es geht halt auch quasi auch schneller mit dieser Lesemaschine. Ja. Also es wird halt sehr viel vorbereitet. Aber diese Kombi, dass man Bio ist, und zwar ein Betrieb, der einer von den ersten in der Region war, nämlich schon seit 20 Jahren Bio ist, trotzdem mit der Lesemaschine.
Es ist kein Widerspruch. Also das heißt, Weinbau ist ja trotzdem immer, auch wenn wir jetzt die Lesemaschine haben, viele stellen sich das immer so vor, oh, wie viele Lesehelfer habt ihr? Also die meiste Arbeit, das sage ich gleich, die ist gar nicht, du hast es schon richtig gesagt, das ganze Jahr. Also bei uns ist es nicht so, dass jetzt nur im September bis Oktober arbeiten wir was und ganz Jahr liegen wir in unsere wunderschönen Ibi-Liegestühle und warten wir, bis das Lesen kommt, sondern die Arbeit ist das ganze Jahr. Und auch im Jänner ist viel Arbeit, also das heißt, kurz können wir im Dezember den Skiurlaub uns genehmigen. Das ist der einzige Urlaub, den wir uns mit unseren Kindern gemeinsam tun. Und dann ist das ganze Jahr eben Laubarbeit und so weiter. Und um auf die Lesemaschine zu kommen, also es ist auf jeden Fall kein Widerspruch zu Bio, weil es ist trotzdem, die Handarbeit muss ich ganz Jahr am Rebstock selber machen. Und da bin ich jetzt schon beim springenden Punkt. Wenn ich die Hausaufgaben ganzes Jahr super toll erledigt habe, dann kann ich auch mit dieser Lesemaschine eine tolle Qualität einfahren. Wenn ich natürlich, egal ob jetzt Bio oder konventionell, ganzes Jahr nicht so gut gearbeitet habe, das heißt, ich habe viel Laub drauf, das heißt, da kommt, wenn es jetzt ein bisschen so wie heute ist, ein bisschen bewölkt, feucht und so nebelig, niederschlagsmäßig und dann kommt es noch warm, das ist perfekt für Blaufränkisch, dass das sporuliert, dass man dann Krankheiten reinkriegen. Auf das muss ich dann extrem achten, dass ich da eben das Laub, und das ist die viele Arbeit, was wir haben, und die muss man händisch machen und das muss ich ausbrocken. Also ich darf nicht zu viel Laub, ich brauche Laub wegen der Photosynthese, wegen der Zuckerbildung letztendlich für den Alkohol.
Der Schatten.
Ich brauche auf der einen Seite Schatten, weil gerade der Blaufränkisch sehr sonnenbrandempfindlich ist. Und ich brauche auf der anderen Seite sehr viel Luft, damit wir erstens einmal mit den biologischen Pflanzenschutzmitteln treffen. Weil wir haben nicht den Vorteil, was das synthetisierte Pflanzenschutzmittel kann. Es geht ja in den Saftstrang der Pflanze rein. Es geht in die Pflanze direkt rein und kann auch noch kurieren. Mit den biologischen Mitteln kann ich in Wahrheit benetzen und oberflächlich schützen. Das heißt, ich muss aber dann das treffen. Das heißt, ich muss wirklich perfekt und akribisch meine Handarbeit ausführen. Und da brauchen wir auch die meiste Manpower. Das heißt, ich brauche jetzt in dem Zeitpunkt, also von Mai bis Mitte August, brauche ich total viel Personal, die jeden Tag von in der Früh bis auf die Nacht, und ihr kennt es, Mittelburgenland von der Sonne, wie heiß und unerträglich das fast sein kann. Ich meine, für den Urlaub ist es wunderbar, aber arbeite einmal den ganzen Tag. Das heißt, das ist die härteste Zeit. Also jetzt weg. Bis Mitte August ist für den Weinbau wirklich die anstrengendste Zeit, wo wir wirklich viel draußen sind. Aber wenn ich dann die Aufgaben erledigt habe und gut gemacht habe, dann werde ich sowohl mit der Hand als auch mit der Maschine eine tolle Qualität einfahren. Was aber der Vorteil ist, du hast es schon ein bisschen angesprochen, ist die Schlagkraft. Mit der Maschine kann ich dann viel punktueller. Also wenn ich jetzt meinen Betrieb her, also unseren Betrieb hernehme, IBI, wir haben 40 Hektar Rebfläche, wir haben, wenn wir händisch geerntet haben mit 16 Personen, haben wir 28 Zwicktage gehabt. Das sind jetzt nicht 28 Kalendertage, wo man den Montag frei hat, Sonntag, Montag frei wäre auch schön, ja, wie die Friseur. 28 volle Zwicktage. In dieser Zeit haben wir unsere Ernte reingeholt.
Und jetzt mit der Maschine?
Und jetzt mit der Maschine gleiche Fläche. Was schätzt du? Ich lasse euch jetzt kurz schätzen, ganz kurz.
Ich habe jetzt gerade so 5 Tage Bauchgefühl gehabt.
Das aber ist gut, das ist jetzt fast ein bisschen zu wenig. 6,5 Tage.
Okay.
Da bist du aber wirklich gut. Also die Schlagkraft ist halt einfach enorm. Und was bringt das für Vorteile? Hast du
nicht so einen Stress bei der,
wegen der Temperatur? Oder Wetter? Jetzt haben wir einen Zweigel zum Beispiel. Der Zweigel, wissen wir, der ist ja frühreif. Das heißt, ich kann jetzt ernten rausfahren, wenn der Zweigel reif ist. Und dann kann ich mir erlauben, 2 Wochen Pause. Was natürlich nicht heißt, wie der Liegestuhl und Urlaub fahren, sondern es gibt immer andere Arbeiten. Aber dann kann ich auf den Blaufränkisch warten. Und kann dann zubewarten. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt tun wir dann Ding. Und wenn es dann zum Beispiel schon feuchter, nebeliger wird dann im Herbst, kann ich zum Beispiel sagen, so, und jetzt haue ich den ganzen Blau, also das hört sich brutal an, mit der Maschine, jetzt lese ich alles ein und dann habe ich alles im Keller. Das habe ich dann mit der Hand nicht, weil ich muss halt rausgehen und schneiden. Ich kann nicht schneller. Das heißt, ich kann zwischen Zweigel blaufränkisch nicht warten. Ich muss sofort, wenn ich den Zweigel geerntet habe, weiterschneiden, weil ich habe die Zeit nicht. Weil irgendwann kommt dann der Winter, der Herbst. Ne? Also dann ist es vorbei, dann ist es feucht und kalt. Und dann wird man das nicht mehr reif, sondern dann wird es schrumpelig und überreif und nicht mehr schön.
Ich glaube, wir können alle drei vom Unternehmertum sprechen. Und ich finde es eigentlich interessant, in den letzten Podcasts, die wir so aufgenommen haben, dann ist auf solche Fragen wie mit der Erntemaschine oder wie das Ganze gehandhabt wird, da wird immer kurz ein bisschen die Stimme ein bisschen leiser, wenn es um Erntehilfe aus Ungarn gibt und solche Sachen. Ja. Man maschiniert sich dann praktisch für die Arbeit, wie man sich selbst einteilt oder wie man seinen Betrieb führt. Und das finde ich eigentlich irgendwie ein bisschen übergriffig, dass man das so tabuisiert, dass das jetzt eine Maschine ist oder dass man das jetzt mit Erntehilfe aus dem Ausland. Man muss ja das Ganze stemmen und man hat ja auch nur ein ganz kleines Zeitfenster für
du
das.
Du hast ein kleines Zeitfenster und du musst es stemmen, ganz egal wie, ob es jetzt mit Manpower und da muss ich jetzt wirklich sagen, wir haben ja dann nicht einmal mehr aus Ungarn die Leute gekriegt, sondern teilweise hat man dann schon nach Rumänien, Bulgarien, Rumänien und weiter gegriffen, weil man dann einfach gar keine Leute mehr gekriegt hat. Früher ist es halt einfach so gewesen, da hat man dann die Tante Mitzi und die Tante Steffi, gehen haben sie fast immer kennen, aber die sind halt einfach trotzdem, da beim Lesen waren sie alle motiviert und die ganze Wirtschaft hat zusammengeholfen, das war einfach so. Aber heute sind die auf der einen Seite, die gibt es nicht mehr, die anderen sind berufstätig, du kannst die Arbeit gar nicht stemmen. Ne? Und du findest auch keinen, natürlich für einen, da kommt da jeder gerne mal,
was lustig ist.
Aber nur lustig und ja es nicht. Ne? Dann hätten wir als Weingut wieder mehr Arbeit, die Leute zu bewirten, vielleicht dazu verarzten, weil sie sich dann einzwicken, weil mit der Schar oder die Blasen oft noch zum Heilen dann wieder. Ich würde es jetzt nicht lächerlich machen, aber es ist trotzdem so, du findest halt gar keinen Mainbauer mehr. Ja? Und wir müssen die Arbeit aber stemmen, weil die kehren jetzt runter. Und eben das Zeitfenster ist halt sehr, sehr knapp und sehr kurz. Und wenn du, jetzt musst unseren Betrieb nehmen wir jetzt wieder kurz her, 40 Hektar, 3 Rebsorten. Zweigelt, okay, der ist ein bisschen früher reif, aber der Blaufränkisch und der Merlot sind ziemlich gleich. Und vor allem die Haupt, 80% ist Blaufränkisch. Das ist fast, da habe ich 3-4 Tage. Und das kann ich mit der Lesemaschine perfekt dann, weil ich kann nicht gleichzeitig überall sein. Also selbst eine Frau Ivi mit einer Krone am Kopf schafft das dann nicht. Und deswegen gibt es eben Gott sei Dank Technik und Maschinen. Und wenn man die bewusst und gekonnt einsetzt, dann ist das kein Widerspruch zu Bio.
Genau.
Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich mich schon vorher entschuldigt habe für unsere letzte Rubrik, weil es ein Verhör ist, kleines, kleines Verhör am Schluss. Oh, aber bei dir machen wir da gar keine Sorgen, dass du da nicht immer eine Antwort warst.
Du hast jetzt kurz Angst in mir.
Naja, die Spannung muss man aufbauen.
Also ich fürchte mich jetzt, ich sitze schon da und zittere.
Nimm nimm einen Schluck von mir jetzt,
Schluck, genau.
Ich bin wieder beruhigt, bevor es losgeht.
Gut, ich habe jetzt einen kräftigen Schluck genommen.
Okay, dann starten wir. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Niemals wieder? Mhm. Da fällt mir jetzt gar nichts ein.
Ist okay, dann machen wir einfach weiter. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Der Quintus, wie ich damals das erste Mal den Wein getrunken habe. Und mich in meinen Mann verliebt.
Also, schön. Ja. Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als...
Puh, das ist, ich sage jetzt keinen Namen, da war ich in Vorarlberg in einem total noblen Restaurant und habe einen Wein getrunken, der sehr hoch bewertet war und ich habe in dem Moment nicht gewusst, wohin mit dem Wein.
Okay.
Es war zu viel Holz und es war dramatisch.
Hast du ihn ausgespuckt?
Ich habe ihn wirklich wieder ins Glas hinein und habe ihn zurückgeschickt, wir haben die Flasche bezahlt, aber auch mein Mann hat gesagt, das geht nicht, wir haben uns dann eine andere Flasche geordert.
Okay. Ja, kann passieren.
Ja.
Hast nicht nur, weil es gut bewertet oder sehr teuer ist, dass es deswegen auch super gut sein muss.
Was mich aber schockiert hat, dass als Winzerin mir das passiert, weil dann denkt man so, wenn Konsumenten sagen, sie können was nicht trinken, ja, aber dass dann ich selber, wir haben ja doch einen geschulteren Gaumen und sehr vielschichtig und ich probiere auch gekorkte Weine und natürlich spuckt man die dann aus, aber man probiert sie. Mhm. Aber das war einfach too much und das kann bei manchen auch zu viel sein.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es...
Blaufränkisch, nona. Also das ist einfach.
Sehr schön, trifft mich. Mein perfektes Katerfrühstück, der Bommi hat es leider heute verpasst, aber wie würde es bei dir ausschauen?
Das perfekte Katerfrühstück ist wirklich gleich wieder mit Wein weitermachen und vor allem mit sowas Leichtem wie einem Herzenswunsch, aber es würde auch gut gehen, ein Blaufränkisch Rosé. Mhm.
Hilft schon?
Stimmt, es hilft ein bisschen. Ich habe ein schlechtes Gewissen dabei, muss ich ehrlich sagen.
Das musst du ablegen. Das kennt man in einer Aufstellung, kennt man das gern, was da mit dem schlechten Gewissen ist. Also wenn du das mit ruhigem Gewissen trinkst, ist der Kader gleich weg.
So viel Zeit haben wir heute nicht, dass wir das alles aufarbeiten können.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Muss auch nicht mehr leben. Also es kann auch jemand sein, der das nicht mehr auf dieser Welt.
Also ich muss wirklich sagen, am liebsten trinke ich mit meinem Mann die Flaschenwein. Auch wenn wir oft auch unterschiedlicher Meinung sind, also auch beim Weintrinken. Gerade jetzt zum Beispiel Dürer 2018, mein Lieblingswein. Mhm. Und mein Mann bevorzugt Dürer 2019. Wir trinken es aber trotzdem dann beide Flaschen und miteinander, dann macht es am meisten Spaß. Ja.
Kann man, dann hat man auch einen Gesprächsstoff, ne, wo man es genau darüber diskutieren
kann. Zwei Flaschen.
Ja. Ist genug Gesprächsstoff da.
Es kommt nur auf die Größe an. Ne?
Naja, ja. Darf ich kurz was dazwischen sagen, oder ist das jetzt nicht mehr? Ein Freund meines Mannes hat einmal gesagt, von einem guten Wein kann man allein ein Magnum trinken. Mhm. Und das ist auch so, das ist jetzt wirklich ernst zu nehmen. Das Beispiel, was ich vorher gesagt habe, ich habe ihn nicht schlucken können, es war mir zu viel. Bei einem wirklich guten Wein, da habe ich schlechte Gewissen, weil ich mir dann ständig einschenke und nachschenke. Also ein guter Wein muss rinnen. Mhm. Das ist das, genau. Das ist das Wichtigste.
Wenn es sperrig und schwer ist, dass du da zweites Glasl einschenken genau magst, dann ist er vielleicht gut, aber halt gerade jetzt nicht passend für die Situation.
Oder auch nicht ausreichend, vielleicht vorbereitet, gelüftet oder sonst irgendwas. Das kann ja auch sein, gell?
Mein peinlichster Restaurantmoment war wahrscheinlich das gleiche wie das schlimmste Weinerlebnis.
Das ist jetzt wirklich, das deckt sich wirklich. Also es war wirklich sehr, sehr peinlich. Gefühlt habe ich 10 Minuten überlegt, ob ich das tue, aber es war nur gefühlt. Also das waren Sekunden, wo das dann passiert ist. Aber es war mir trotzdem sehr, sehr peinlich. Ja.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Chips mit Schokolade.
Ja, cool. Haben wir schon mal gehabt.
Chips mit Schokolade.
Wirklich? Ja, ein Kollege aus Deutschkreuz. Von der Vinothek, so, der hat
das schon
gesagt. Ja, der hat das schon gesagt.
Chips mit Schokolade. Wahrscheinlich mit René.
Das muss ich echt mal probieren. Aber ja, vielleicht habt ihr das mal miteinander gegessen. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken. Ich bin wirklich schon gespannt auf Dürer 19, weil momentan muss ich wirklich sagen, das ist, ich würde nicht sagen zu viel, aber das ist so strukturiert und so kräftig. Und ich bin echt schon gespannt, was Dürer 19 in 10 Jahren ist. Wahrscheinlich ist er dann besser wie der 18er. Mhm. Weil von der Qualität her, sagt mein Mann, ist
der Langstreckenläufer, ne?
Ist 19 strukturierter und kräftiger. Und da bin ich echt schon gespannt. Aber wahrscheinlich müssen wir sogar 20 erwarten.
Das kann man ja dann nicht. Also kann man
ja dann
können
wir ja machen, beide. Ne? 10 Jahre, nochmal 10 Jahre.
Ja, meine Abschlussfrage. Mein letztes Glas Wein soll sein.
Mein letztes Glas Wein? Na, das ist Herzenswunsch.
In einem großen Glas.
In einem 12-Liter-Glas, das habe ich mir jetzt bestellt.
Wirklich?
Weil die anderen, da darf ich die Liter noch nicht verraten, weil da kommt noch ein Schätzspiel. Mhm. Aber ich kriege jetzt dann noch ein größeres, das hat 12-Liter-Fassung. Mhm. Oder 14. Warte, ich glaube, ich habe geschwindelt. 14.
Wahnsinn, aber kann man das überhaupt noch heben dann?
Das wird wahrscheinlich nicht, aber... Zwar, weil du wenn das ganz voll ist, ist das ein bisschen schwieriger. Aber das ist ein optischer Hingucker.
Und wie passen für den Magnum eine.
Die Kronensammlung ist schon fast... Jetzt fange ich mit Großglasl an.
Ja, eigentlich kann man dem nichts mehr hinzufügen, wobei ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Wir dürfen uns bedanken für die Gastfreundlichkeit, wir dürfen uns bedanken für die Kostprobe. Wir werden den Wein in den Shownotes verlinken und danken auch für das lustige, informative, aufschlussreiche Gespräch und freuen uns auf den nächsten Besuch in Horizont.
Danke. Auf das freue ich mich auch schon. Egal ob bei einer Aufstellung oder bei einer Weinverkostung am Weingut Iwi, ich freue mich, wenn es kommt. Und danke für euer Dasein.
Dankeschön.
So.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.